Und in der Rezi hieß es dann aber trotzdem, ich habe noch einige Gefühlsbenennungen gefunden, wo Show Don't Tell fehlte. Da muss ich sagen, das hoffe ich doch. Hi und willkommen bei der Lektorats-Podcast. Ich bin Xenia Wucher von Equal Rights Lektorat und heute geht es um das umstrittene Show Don't Tell. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin selbstständige Lektorin für Romane und widme mich hier meiner Leidenschaft, dem Storytelling. Hier findest du eine Mischung aus knackigen Folgen zu Storytelling-Konzepten mit Analysebeispielen, aber auch längeren Interviews mit meinen KundInnen über die gemeinsame Arbeit, vorwiegend natürlich beim Inhaltslektorat. Okay, zu allem, was ich heute über Show Don't Tell erzähle, findest du auf meiner Website übrigens auch einen Artikel zum Nachschlagen, den ich in den Shownotes verlinke. Allerdings ist es hier im Podcast jetzt natürlich ein bisschen intensiver. Ich erkläre es vielleicht noch ein bisschen genauer. Aber auf jeden Fall, falls du es nochmal nachschlagen möchtest, weißt du jetzt wo. Was ist eigentlich dieses Show Don't Tell und warum ist es nötig? Übersetzt bedeutet Show Don't Tell zeigen statt benennen. Ich beginne mal mit der ganz klassischen Erklärung. Wenn wir zum Beispiel ein Gefühl haben, das ein Charakter empfindet, sagen wir Verzweiflung, ist es nicht besonders spannend für das Gehirn, wenn wir etwas lesen wie Hikari ist verzweifelt. Okay, wir fühlen hier jetzt nur vage mit. Wir verstehen, okay, Verzweiflung ist etwas, was wir einordnen können. Wir haben dafür eine Kategorie, wir kennen das. Aber was ist denn das für eine Verzweiflung? Uns nimmt es sehr viel mehr mit, wenn wir sehen, wie Hikari das zeigt. Zum Beispiel, Hikari sank auf die Knie. Und wenn es jetzt nicht ganz so dramatisch sein soll, ein anderes Beispiel. Hikari zog mit Mühe ihre Mundwinkel in die Breite, während ihre Kehle verklebte und ihr die Luft zum Sprechen nahm. Das ist jetzt super spezifisch. Hikari reagiert hier offensichtlich auf irgendwas, wo sie versucht, ihre Verzweiflung nicht zu zeigen. Also sie versucht, sie quasi zu vertuschen. Aber warum habe ich das jetzt so spezifisch gemacht? Je spezifischer, desto besser können wir die Situation nachvollziehen. Wenn es also ein emotionaler Moment sein soll, ist es gut, wenn du dir dafür die Zeit nimmst. In einem Stanislavski-Schauspielkurs in der Filmschule war einer der wichtigsten Punkte, den wir am Anfang gelernt haben, wenn Traurigkeit geschauspielt wird oder jemand weinen muss, dürfen wir niemals vergessen, dass Menschen ab einem gewissen Alter in den meisten Fällen, wenn nicht sogar immer, gegen ihre Tränen ankämpfen. Sie weinen nicht einfach los, wenn sie in Gesellschaft sind. Wir versuchen es meistens zu vermeiden. Diesen inneren Kampf darzustellen, ist die wahre Kunst, nicht einfach die Tränen fließen zu lassen. Und dieser innere Kampf ist authentisch und das, was Zuschauende, Hörende, Lesende, wie auch immer, wiedererkennen. Und so können wir viel, viel besser mitfühlen und manchmal sogar mitweinen. Das war jetzt nur ein kleiner Fakt nebenbei, weil es immer hilfreich sein kann, nicht nur darüber nachzudenken, wie wir reagieren würden, wenn wir etwas fühlen, sondern was wir davon auch nach außen tragen und wie dieser Kampf zwischen Innerem und Äußerem aussehen kann. Das heißt, ob wir unsere Gefühle zulassen oder nicht. Zusammengefasst hilft Show Don't Tell dabei, Gefühle authentisch zu vermitteln und die Lesenden oder Zuschauenden mitfühlen zu lassen. Aber Show Don't Tell kann auch etwas anderes, und zwar Spannung steigern. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Fangen wir jetzt auf der Satzebene an, also quasi Stillektorat, das, was die meisten vielleicht sogar auch kennen. Dazu nenne ich erstmal zwei Beispiele. Als ich in den Klassenraum kam, war die Atmosphäre lebendig. Okay, gut. Was ist eine lebendige Atmosphäre? Darunter können wir uns jetzt nicht so viel vorstellen. Wir wissen, wie es ungefähr in einem Klassenraum zuläuft, deswegen können wir uns mit ein bisschen Kreativität da etwas vorstellen oder denken, aber es ist sehr unspezifisch, so dass wir nicht so richtig mitfühlen können. Okay, jetzt versuchen wir es mal mit einem spezifischen Show Don't Tell und ich gehe hier jetzt wirklich ins Detail. Kaum betrat ich den Klassenraum, flog mir ein Papierball gegen den Kopf. Es war unmöglich nachzuverfolgen, wo er herkam. Eine Gruppe von Schülerinnen rannte mich fast um, ohne Notiz von mir zu nehmen. Ein Ball knallte gegen die Tafel und prallte gegen den Kopf einer Schülerin, die ihre Federmappe gegen die Brust eines Schülers warf, der sich wiederum beschwerte, dass er gar nichts gemacht hätte und einen lachenden Mitschüler in eine Mädchentraube schubste, die im Chor aufkreischte. Wie ihr an meinem langen Beispiel merkt, ist ist eine absolute Stil- und Geschmacks- und Stimmungsfrage, was ihr aus einem Showdown-Tell macht. Sicher hätte es ein simples Showdown-Tell auch tun können, wie: Als ich den Klassenraum betrat, rannten Dutzende SchülerInnen durch den Raum und waren mit sich selbst beschäftigt. Niemand nahm Notiz von mir. Ich bin aber noch tiefer gegangen, denn die Vorstellung war mir noch zu vage. Wie zeige ich, dass alle mit sich selbst beschäftigt sind? Wie zeige ich, dass niemand Notiz von mir nimmt? Auch bei Show Don't Tell gibt es starkes und schwaches Show Don't Tell, klischeehaftes und spezifisches, kurzes und langes. Und das ist jetzt keine Abspaltung zwischen gut und schlecht. Je nachdem, was für eine Situation wir haben, kann das eine oder andere sinnvoller sein. Jetzt geh aber bitte nicht direkt an deinen Text ran und stell dir nicht bei jedem Satz die Frage, wie zeige ich das? Das würde es jetzt nämlich übertreiben. An dieser Stelle hat es zum Beispiel Sinn ergeben, weil ich am Anfang des Kapitels sozusagen die Atmosphäre etablieren wollte. Oder am Anfang einer neuen Szene. Mit der Atmosphäre habe ich gleichzeitig den Lesenden eine Ahnung davon gegeben, wie überfordert sich diese Figur fühlt, während sie in diesen Klassenraum geht. Wir fühlen uns mit ihr überfordert. Hier habe ich übrigens auch eine stilistische Regel, in Anführungszeichen, gebrochen. Würde ein LektorIn hier nicht auf den Effekt achten, den ich mit diesem Satz erreichen will, hätte er oder sie in Caps Lock an den Rand geschrieben. Bandwurmsatz, Bandwurmsatz. Viel zu viele Wörter, macht drei Sätze draus. Das geht aber nicht. Ich will nämlich, dass meine Lesenden sich überfordert fühlen und breche bewusst diese Regel. Ich baue hier Geschwindigkeit auf. Deswegen ist der Satz insgesamt so lang. Deswegen sind es so viele Kommata. Deswegen lasse ich die Lesenden hier keine Luft holen. Weil die Person, die in diesen Raum geht, fühlt sich auch so, als würde sie keine Luft holen können zwischen den ganzen Sachen, die da gleichzeitig passieren. Dabei ist allerdings wichtig, dass die Lesenden immer noch deine Sätze verstehen und es keine Schachtelsätze sind, denn das würde die Geschwindigkeit wieder bremsen. Oder wenn ich jetzt zig Substantivierungen hätte oder Partizipien. Und wenn dir das alles nicht sagt, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Im Stillektorat kannst du so etwas untersuchen lassen und darauf wird dann immer geachtet. Okay, ich bin hier jetzt stilistisch echt in die Tiefe gegangen. Das war mir wichtig, um einmal zu zeigen, wie vielschichtig auch stilistisches Show-Don't-Tell ist. Die meisten denken ja, Show-Don't-Tell bezieht sich auf stilistische Beschreibung von Gefühlen. Das ist auch richtig. Aber Show-Don't-Tell ist sogar noch größer und beginnt schon im Inhaltslektorat. Dazu komme ich aber später. Lass uns erst einmal genauer nachfühlen, was Show-Don't-Tell mit uns macht, um dieses noch gezielter einsetzen zu können und es auch zu verstehen, was wir da eigentlich machen. Warum löst Show-Don't-Tell also mehr Gefühle aus? Ich habe es schon angedeutet, aber ich komme sogar insgesamt auf 5 Gründe, die noch etwas genauer sind. Der erste Grund ist, Show-Don't-Tell macht ein Gefühl persönlicher. Jedes Gefühl hat nämlich verschiedene Abstufungen. Die Traurigkeit über den Verlust einer Lieblingstasche ist eine ganz andere als die über eine Freundschaft. Wir erkennen das Gefühl also in diesen Nuancen wieder, die diese Traurigkeit überhaupt erst so persönlich machen. Deshalb gilt auch, je spezifischer, desto emotionaler. Der zweite Grund ist Spannung. Welche lesende Person liebt es nicht, wenn wir die Gefühle einer anderen Person nur erraten können? Mit Spannung spreche ich hier also nicht von Action. Sagen wir haben eine personale Perspektive in einem Liebesroman von Ahmed, der verliebt ist in Sascha. Sagen wir wissen nicht von Saschas Gefühlen für Ahmed. Ahmed achtet quasi auf jedes Detail seiner Mimik oder seiner Gestik, um irgendwie daraus auszumachen, mag er mich oder nicht. Und genauso lechzen wir Lesenden nach jedem Hinweis, jedem Mimik- und Gestikdetail, um daraus herauszulesen, ob er Interesse hat oder nicht. Noch eine Sache dazu. Wenn diese minimalen Show-Don't-Tell-Hinweise gegeben werden, stellen wir Vermutungen an. Diese können auch nur so halbbewusst in unseren Köpfen lauern. Wenn diese aber später aufgelöst werden und wir recht haben, ist es ein sagenhafter Erfolgsmoment, der im Gehirn entsprechend fröhliche Hormone auslöst. Es macht uns Spaß, das Gehirn freut sich. Also es werden diese Belohnungshormone ausgelöst, weswegen es sogar ein physischer Prozess ist, warum Show Don't Tell überhaupt so gut funktioniert in den Köpfen der Lesenden. Achtung, bei Thrillern oder Intrigen kann es nach hinten losgehen, wenn die erste Vermutung stimmt. Denn da geht es ja gerade darum, irgendwie die Lesenden an der Nase herumzuführen und dass wir lange raten, auf falsche Fährten angesetzt werden und letztendlich dann doch überrascht werden von der Lösung. dabei braucht es, also bei Thrillern und Intrigen, würde ich sagen, muss man schon ein bisschen fortschrittlicher sein im Umgang mit Show Don't Tell. Der dritte Grund, warum Show Don't Tell mehr Gefühle auslöst, ist, dass ein einzelnes Wort schwach ist. Wie schon in Punkt 1 gesagt, ist ein Gefühl persönlich und sollte spezifisch beschrieben werden. Ein weiteres Problem an einem Gefühl, das mit nur einem einzigen Wort benannt wird, ist, dass es uns den Interpretationsspielraum nimmt. In den meisten Fällen fühlen wir nämlich viel mehr als ein Gefühl. Wenn wir uns nur auf ein Gefühl festlegen, kann es sogar total verwirrend sein. Also sagen wir, May wird bei ihrem Vortrag bloßgestellt, indem jemand ein peinliches Video über sie auf die Leinwand wirft. Wir beginnen schon selbst Gefühle für so eine Situation zu entwickeln, wenn wir das hören. Also irgendetwas zwischen Scham und Wut und Demütigung. Und ja, dann steht im Text aber nur, May ist wütend. Okay, wir denken uns, aber was ist jetzt mit dieser Scham und der Demütigung, dem brennenden Wangen, dem Heißwerden, dem Schweißausbruch? Wir denken an diese ganzen Show-Don't-Tells, die wir in so einem Moment erleben würden und sind maßlos enttäuscht, wenn ihre Gefühle so kurz und so knapp abgefrühstückt werden. Es wirkt fast faul für uns. Die Situation darf nicht stärker sein als die Reaktion. Und in diesem Fall war die Situation stark genug, dass wir schon selber gefühlt haben, wie wir uns fühlen würden. Und wenn aber diese Reaktion dann halt eben zu schwach beschrieben wird, dann sind wir enttäuscht. Das geht übrigens auch, wenn die Figur, um die es geht, mit Leere reagiert oder wenn sie mit einer Art Mangel an Gefühlen reagiert. Auch das können wir beschreiben, weil sie sich ja letztendlich nur vor den Gefühlen schützt. Das ist auch etwas, was spezifischer beschrieben werden kann. Der vierte Grund ist, warum Show Don't Tell mehr Gefühle auslöst, dass manche Charaktere ihre Gefühle gar nicht kennen. Oft ist die Benennung von Gefühlen ein wenig absurd, weil wir oft unsere Gefühle selbst gar nicht deuten können, besonders wenn sie plötzlich kommen oder wenn es halt etwas ist, was sich halt mit der Zeit entwickelt. Wenn uns zu früh verraten wird, dass sich die perspektivtragende Person verliebt, nimmt es eine Menge Zauber von der ganzen Erzählung. Wir müssen die Gefühle irgendwie spüren können, bevor die Person selbst darauf kommt. Das macht es so faszinierend, das macht so viel Spaß daran, diese Gefühle mitzuerleben und quasi mitzubekommen. Wie immer gilt das aber natürlich nicht in jeder Situation. Wenn wir zum Beispiel eine Geschichte über eine Person haben, die denkt, dass sie verliebt ist und sich quasi in ihre Verliebtheit reinsteigert, ist das Gegenteil der Fall, weil wir quasi erzählen wollen, dass diese Person gar nicht wirklich verliebt ist und das nur denkt. Es kommt also immer darauf an, was wir ausdrücken wollen. In so einem umgekehrten Fall kann ein Tell ein bewusstes Stilmittel sein. Und der fünfte und letzte Grund, warum Show Don't Tell mehr Gefühle auslöst, ist, dass es schlicht ein Perspektivenfehler sein kann, die Gefühle zu verraten. Ich steige mal direkt in ein Beispiel ein. Als ich aufwache, liegt Ben wütend neben mir. Was er wohl hat? Okay, das funktioniert hier jetzt schon so gar nicht, weil wenn wir uns fragen, was Ben wohl hat, woher wissen wir, dass er wütend ist? Wir sind jetzt gerade erst aufgewacht. Das heißt, wir müssten Ben schon ziemlich gut kennen, um einzuschätzen, dass er wütend ist. Aber woran erkennen wir das denn? Also wir haben hier jetzt auch noch gar keinen Beweis, der irgendwie zeigt, dass er wütend ist. Und es ist insgesamt sehr schwer einzuordnen, vor allem mit dem Satz dahinter, was er wohl hat. Was uns ja zeigt, dass wir noch nicht mal wissen, woher diese Wut kommt. Sagen wir, die Person, die Ben wütend neben sich hat, heißt Asem. Und Asem kann nicht in Bens Kopf schauen. Ein Show Don't Tell würde in dem Fall einen Perspektivenfehler verhindern. Entweder durch ein Gestikbeispiel, zum Beispiel, dass Ben den Wecker gegen den Spiegel kracht oder sowas. Aber das wäre schon eine sehr, sehr extreme Reaktion. Wir können natürlich auch ein bisschen kleiner beschreiben und ein bisschen feinteiliger arbeiten. Es kommt, wie gesagt, immer auf den Charakter und die Situation an. Aber nehmen wir jetzt einmal ein weniger reaktives Beispiel. Ich blinzle. Ben liegt mit dem Rücken zu mir, die Nackenmuskulatur so angespannt, als bereite er sich auf einen Stierkampf vor. Okay, natürlich kann Asim Ben jetzt auch super gut kennen und sofort erkennen, dass er wütend ist. Dabei empfehle ich aber, Show and Tell zu verbinden, also zu erklären, woran er es erkennt. Das würde wie folgt funktionieren. Als ich aufwache, blickt mir Bens angespannte Nackenmuskulatur entgegen, wie immer, wenn er wütend ist. Okay, jetzt würde sich natürlich die Frage stellen, ist das wirklich nötig, noch zusätzlich zu benennen, dass er wütend ist? Wenn doch schon die angespannte Nackenmuskulatur uns das eigentlich sagt. Und da soll man die Lesenden ja jetzt auch nicht unterfordern. Also im Normalfall würde ich das im Lektorat anstreichen und sagen, lass es doch weg, dass er wütend ist, dann ist es ein Show and Tell. Aber sagen wir, Azem und Ben haben sich vor kurzem erst kennengelernt. Das heißt, wir beschreiben hier auch eine Entwicklung ihrer Beziehung. Durch dieses, wie immer, wenn er wütend ist, können wir dann nämlich daraus lesen, okay, Azem kann ihn schon so ein bisschen besser deuten, jetzt kennen die sich schon eine Weile und sind sich schon vertrauter. Das heißt, das Tell, wie immer, wenn er wütend ist, wird dann zu einem Showdown-Tell für Vertrautheit. Also Showdown-Tell und Tells können schon sehr vertrackt sein. Das waren jetzt erstmal diese 5 Gründe, warum Showdown-Tell so wichtig ist. Aber kommen wir jetzt zu etwas, was ich durch den Punkt mit Azems und Bens Vertrautheit bereits angedeutet habe. Muss ich jede Gefühlsbenennung in meinem Manuskript loswerden? Nein. Showdown-Tell ist keine Regel, die immer befolgt werden sollte. Es gibt Momente, wo die Benennung von Gefühlen angemessen oder sogar stärker ist. Das ist auch ein Fehler, den viele machen, die sich noch nicht umfassend mit der Regel befasst haben. Das Ding ist, wenn man die Definition der Schreibregel gerade so kennengelernt hat, freut man sich ja oft, erstmal sowas Neues kennengelernt zu haben und wendet sie auf alles Mögliche an. Ging mir auch so. Ich habe komplett versucht, aus meinen Texten die Tells rauszustreichen, wodurch ja sehr, sehr, ja, lang und auch anstrengend wurde, wo ich dann auch mit der Zeit gemerkt habe, nee, das ist ja Quatsch. Und letztendlich bin ich dann auch irgendwann auf den Satz gestoßen, die besten Bücher sind die, wo Showdown Tell und Tells ausgewogen sind. Übrigens ein Satz von irgendeiner Agentur, den ich danach noch häufiger von Agenturen gehört habe. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar Rezis gelesen, wo ich das Buch auch kannte und das Showdown Tell eigentlich schön ausgewogen war und die Botschaften waren auch angedeutet, also so, dass man noch genug Raum zum Selbst darüber nachdenken hatte, anstatt dass alles ausgesprochen wurde. Und in der Rezi hieß es dann aber trotzdem, ich habe noch einige Gefühlsbenennungen gefunden, wo Showdown Tell fehlte. Da muss ich sagen, das hoffe ich doch. Also, denn wenn alles nur angedeutet wird, wird es tatsächlich einfach super anstrengend zu lesen. Also noch einmal, es kommt auf die Situation an. Manchmal müssen wir etwas benennen, um etwas aufzulösen. Außerdem kann zu viel Beschreibung bzw. Showdown-Tell in manchen Situationen auch einfach künstlich und unnötig wirken. Also wenn du bereits die Trauer einer Figur beschrieben hast, brauchst du das jetzt nicht jedes Mal zu machen, wenn diese Figur sie empfindet, weil sie wird sie ja im Laufe des Buches noch ein bisschen häufiger empfinden. Da musst du nicht noch einmal kreativ werden und komplett ausweiten und jedes Mal irgendwie neue Showdown-Tells erfinden. Du willst ja auch nicht, dass deine Lesenden irgendwann denken, ist gut, ich hab's verstanden. Was ich ja auch schon erwähnt habe, ist so eine Art Reveal, Auflösung der Gefühle, also eine Enthüllung, wo das Gefühl zum Schluss benannt wird und dann quasi ein Erfolgsmoment daraus resultiert. Das ist dann ja zum Schluss dann auch ein Tell. Und ein weiterer Fall, wo Showdown Tell nicht nötig ist, ist bei jeder einzelnen Nebenfigur. Also wenn du irgendeinen Bäcker von nebenan beschreibst, der angepisst die Brötchen verkauft, dann ist es völlig okay, dass du eben das Wort angepisst benutzt, anstatt zu zeigen, wie er das macht. Also sicher, gehen auch kleine Showdown Tells wie er ballert die Brötchen auf den Tisch oder so etwas. Aber ja, da heißt es im Grunde, nicht zu ausweiten formulieren, nicht zu lange darauf aufhalten. Je nachdem, wie groß diese Szene dann noch wird mit dem Bäcker. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch in Action-Szenen ist es dann oft so, dass einfach keine Geduld da ist, um längere Beschreibungen über die Gestik oder Mimik auf irgendein Gefühl zu genießen. Also wir wollen da meistens einfach nur wissen, wie geht's weiter? Überlebt die Person es oder nicht? Was ist der nächste Schlag? Und deswegen da haben wir jetzt keine Zeit, uns anzuhören, ob die Person sich persönlich verletzt fühlt von irgendeinem Satz, den jetzt jemand geschrien hat. Und wenn, dann halt wirklich nur kurz. Und dafür sind dann eben diese Benennungen gut. Die Tells oder halt sehr knappe Beschreibungen. Wie erkenne ich, wann es der richtige Moment für ein Tell ist? Auch wenn ich schon einige Hinweise gegeben habe, an welchen Stellen Show-Don't-Tells besonders gut funktionieren und wann ein Tell eher erforderlich ist, sind die Nuancen natürlich immer schwieriger einzuschätzen. Objektiv erkenne ich bei meiner Kundschaft es sehr schnell, wenn es gebraucht und wo es weggelassen werden kann. Aber als Autorin bin ich bei meinen eigenen Texten allerdings nie sicher, ob ein Show-Don't-Tell angebracht ist oder nicht oder zu viel ist, weil mein Blick so viel subjektiver ist. Das Ding ist, dass wir als AutorInnen oft diesen objektiven Überblick irgendwann verlieren, welche Gefühle für die Lesenden selbstverständlich sind und was die Lesenden bereits wissen und wie viel wir ihnen jetzt zutrauen können. Und das ist etwas, wobei das Stillektorat so viel hilft, denn dabei werden halt eben Show-Don't-Tell oder Tell-Formulierungen geprüft und da werden auch Hinweise gegeben, wenn Show-Don't-Tell angewendet werden sollte und wann es eben zu viel Beschreibung ist und das Pacing darunter leidet. Aber auch im Inhaltslektorat ist Show-Don't-Tell auf eine viel, viel, ja, größere Weise relevant.
Ihr kennt es ja schon von mir, wenn mir eine Folge zu lang wird und wenn ich merke, dass ich euch eventuell mit dem weiteren Wissen überfordern könnte, breche ich sie ab und mache einfach einen Teil 2 draus. Genauso ist es jetzt mit der Show-Don't-Tell-Folge. Show-Don't-Tell ist einfach so intensiv, dass wir diesen stilistischen Teil erst einmal sacken lassen. Im Teil 2 erkläre ich dann alles zum inhaltlichen Show-Don't-Tell. Die Folge kommt dann wahrscheinlich in einem Monat raus, weil zwischendurch noch ein Interview rauskommt. Falls du zu ungeduldig bist, um auf Teil 2 zu warten, findest du auch alle Inhalte in dem Artikel, den ich schon am Anfang erwähnt habe. Und den Link dazu findest du in den Shownotes. Da kannst du auch schon einmal spicken, was in der nächsten Folge Thema sein wird.
Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen Motivation gegeben, ein bisschen mehr mit Show-Don't-Tell zu spielen, dieses genauer zu erkennen und auch zu erkennen, wann es übertrieben ist, mehr Show-Don't-Tells zu fordern. Vielleicht spielst du auch schon sehr viel mit Show-Don't-Tell und wusstest aber nicht genau, dass es ein Show-Don't-Tell ist. Das kann ja auch passieren. Wenn du Lust hast, schreib mir super gerne von deinen Erfahrungen mit Show-Don't-Tell und vielleicht auch etwas, worauf du besonders stolz bist. Erreichen kannst du mich wie immer unter podcast@equalrights.de. Da kannst du mir auch Themenwünsche schicken, wenn du möchtest. Und generelles Feedback, darüber freue ich mich auch. Und das kannst du mir natürlich auch in Form einer Rezi auf Spotify, Apple Podcasts, Audible oder über welchen Podcast-Anbieter du auch sonst meinen Podcast hörst. Und natürlich gilt auch, wenn du nicht genug bekommst von Schreibtipps und Schreibhilfen, findest du noch viel mehr davon in meinem Newsletter, den du wöchentlich bekommen kannst. Und in dem halte ich dich auch über jede neue Folge auf dem Laufenden. Alle Links und Adressen findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Kreative Schreibstunden, schöne Lesestunden. Mach's gut, schreib gut. Bis bald.